Viele Gläubige kennen biblische Lehren sehr gut und können dennoch schwer einordnen, was in ihrem Inneren vor sich geht oder wie Christus ihr konkretes Leben prägen will. Manchmal drehen sich unsere Gedanken im Kreis, während unser Herz nach Klarheit, Vergebung und echter Gemeinschaft mit Gott verlangt. Die biblische Linie von 1. Korinther Kapitel 2 Vers 11 bis zu den Worten Jesu im Johannesevangelium zeigt, dass Gott uns einen bestimmten Ort gegeben hat, an dem diese Klarheit geschieht, unseren Geist, in dem der Geist Gottes wohnt. Das richtige Sinnesorgan, mit dem Geist statt nur mit dem Verstand erkennen. Paulus stellt uns im 1. Korintherbrief vor eine nüchterne, aber befreiende Einsicht, es gibt für jede Wirklichkeit das ihr entsprechende Sinnesorgan. So wie das Auge nicht hören und das Ohr nicht sehen kann, so ist unser Verstand nicht das Organ, mit dem wir Gott wirklich erfassen. Er schreibt, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Der Geist des Menschen ist der tiefste Teil unseres Wesens. Hier berührt uns Gott, hier leuchtet er uns aus, hier wird das, was wir über ihn gehört haben, zu persönlicher Wirklichkeit. Der Verstand kann Strukturen, Lehren, Zusammenhänge ordnen, aber er bleibt an der Oberfläche dessen, was nur der Geist von innen her erfassen kann. In 2 Stunden und 11 Minuten sagt Paulus, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Aus diesem Vers erkennen wir, dass der Geist des Menschen die Dinge des Menschen kennt und der Geist Gottes die Dinge Gottes kennt. Der Geist des Menschen ist der tiefste Teil seines Wesens. Er ist die Fähigkeit, in das innerste Gebiet der Dinge des Menschen einzudringen, während der Verstand des Menschen nur imstande ist, oberflächliche Dinge zu erkennen. Ebenso kann nur der Geist Gottes die Dinge Gottes erkennen. Darum geraten wir in geistlichen Dingen in die Irre, wenn wir nur mit Gedanken, Gefühlen oder Tradition reagieren. Konflikte in der Gemeinde, Spannungen in Beziehungen, bohrende Fragen zu unserem eigenen Zustand werden dann mit Argumenten bekämpft, mit Gefühlen verteidigt oder mit Gewohnheiten zugedeckt. Wir sehen uns selbst wie in einem verzerrten Spiegel, entweder zu streng oder zu milde, entweder stolz oder mutlos. Wenn wir jedoch innerlich still werden und uns im Glauben zu unserem Geist wenden, beginnt etwas anderes zu geschehen. Der Geist Gottes benutzt unseren menschlichen Geist als sein Licht in uns. Plötzlich werden Gründe sichtbar, die uns verborgen waren, wir erkennen, wo Stolz unter frommen Formen versteckt war, wo Verletztheit unsere Urteile trübte, wo Selbstrechtfertigung unser Reden bestimmte. Dieses innere Erkennen verletzt nicht, es heilt. Der Geist Gottes deckt auf, um zu befreien, nicht um zu vernichten. Er führt uns zu einem schlichten, ehrlichen Bekenntnis, Herr, so bin ich in Wirklichkeit. Und gerade in dieser Wahrheitserkenntnis fängt Dankbarkeit an zu wachsen, weil wir neu sehen, wie geduldig Gott uns getragen hat und wie kostbar das Blut Christi ist, das auch diesen verborgenen Bereich bereits umfasst. Was zuvor ein kopfgesteuertes Christsein war, korrekt, aber trocken, beginnt sich zu verwandeln in ein Leben der Begegnung, aus Gedanken über Gott wird ein Hören auf Gott, aus dem Bemühen, geistlich richtig zu liegen, wird ein stilles Vertrauen auf den, der uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. In diesem Weg des inneren Erleuchtens liegt eine leise, aber tiefe Ermutigung, wir müssen sich nicht selbst durchschauen, um voranzukommen, wir dürfen lernen, im Licht unseres Geistes zu stehen. Indem der Geist Gottes uns Schritt für Schritt zur Klarheit führt und uns so in einen echten Genuss Christi hineinwachsen lässt. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Im Lauf der Zeit wächst eine feine Unterscheidung in uns, wir merken, wann wir nur aus Gedanken und Stimmungen heraus reagieren, und wann wir innerlich vor Gott stehen. Dann werden unsere Urteile milder, unsere Worte wahrhaftiger und unsere Anbetung konkreter, weil sie aus dem Licht kommt, das Gott selbst in unserem Geist entzündet. In dieser inneren Schule reift ein stilles Vertrauen, der Herr hat ein Organ in uns geschaffen, das ihn wirklich erkennen kann, unseren Geist. Und je mehr wir lernen, nicht nur mit dem Kopf, sondern im Geist zu leben, desto mehr werden wir entdecken, dass der Weg mit ihm nicht in intellektueller Überlegenheit, sondern in einem durchleuchteten, auf ihn gerichteten Inneren besteht. Christus in uns, beide Seiten der biblischen Wahrheit halten. Wenn wir über Christus nachdenken, stehen wir leicht auf nur einer Seite einer zweifachen Wirklichkeit. Die eine Seite ist uns vertraut, Christus ist auferstanden und erhöht. Paulus bekennt, Christus Jesus ist es, der gestorben und vielmehr der auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch fürbittend für uns eintritt. Diese himmlische Seite der Wahrheit ist kostbar, sie bewahrt uns davor, Christus auf unser Inneres zu verkürzen. Er ist Herr der Geschichte, er steht über Zeit und Raum, er vertritt uns vor dem Vater. Doch die Schrift bleibt hier nicht stehen. Dieselbe Bibel, die vom erhöhten Herrn spricht, bezeugt mit derselben Entschiedenheit, wenn aber Christus in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. So hat zum Beispiel ein bekannter christlicher Lehrer schriftlich behauptet, Christus wohne nicht wirklich in uns, sondern sei nur in den Himmeln und werde in uns durch den Heiligen Geist vertreten. Das ist ein klarer Fall davon, den Verstand gemäß der traditionellen Lehre und Theologie zu gebrauchen, um das Erfahren Christi zu verstehen. Jesus selbst führt seine Jünger in diese doppelte Wirklichkeit hinein. Er kündigt den Geist der Wirklichkeit an, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht anschaut und ihn nicht kennt, ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Unmittelbar darauf sagt er, ich komme zu euch und einige Verse später, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Nicht ein bloßer Stellvertreter kommt, sondern Christus selbst im Heiligen Geist. Am Auferstehungstag tritt er durch verschlossene Türen zu den Jüngern, spricht Friede euch und hauchte in sie hinein und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Hier berühren sich beide Seiten der Wahrheit, der auferstandene Herr, der sichtbar in ihrer Mitte steht, und derselbe Herr, der unsichtbar in ihr Inneres einzieht. Wenn er dann vom Weinstock und den Reben spricht und sagt, bleibt in mir, und ich in euch, ist das nicht poetische Sprache für eine moralische Verbundenheit, sondern Ausdruck einer realen Lebensgemeinschaft. Er ist der Weinstock im Himmel und zugleich der Weinstock in uns, wir sind die Reben auf der Erde und zugleich mit ihm in den himmlischen Örtern verbunden. Unser Verstand trennt solche Aussagen leicht, entweder betonen wir die himmlische Transzendenz und verlieren das Bewusstsein der inneren Nähe, oder wir betonen das Christus in mir und übersehen den erhöhten, anbetungswürdigen Herrn. Der Geist Gottes dagegen spannt beides zu einer Einheit, in ihm erfahren wir, dass der ferne, erhabene Christus gerade dadurch der nahe, inwohnende Christus ist. Aus dieser vereinten Sicht wächst ein anderer Umgang mit unserem Alltag. Die Herausforderungen des Lebens stehen nicht einem fernen Christus gegenüber, der gelegentlich eingreift, und auch nicht einem inneren Christus, der von der Wirklichkeit abgekoppelt wäre. Derselbe, der zur Rechten Gottes für uns eintritt, wohnt in unserem Geist und lebt sein Leben in uns. Das schenkt Ruhe in der Spannung, unser Blick darf in zwei Richtungen gehen, ohne zerrissen zu sein, nach oben zu dem erhöhten Herrn und nach innen zu seiner stillen Gegenwart. Wer so lernt zu glauben, wird nicht ständig zwischen Himmel und Herz hin und hergerissen, sondern entdeckt, dass der himmlische Christus und der inwohnende Christus eine unteilbare Person sind, die uns durch und durch tragen und prägen will. Wer ist er, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben und vielmehr der auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch fürbittend für uns eintritt. Wenn aber Christus in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Je mehr diese doppelte Wirklichkeit in uns klar wird, desto weniger müssen wir uns entscheiden, ob Christus nun dort oben oder hier drinnen ist. Wir beten den Herrn der Herrlichkeit an und öffnen zugleich unser Inneres für sein gegenwärtiges Reden. Dadurch gewinnt unser Glaube an Tiefe, unsere Anbetung wird weiter, unser Inneres wird inniger, und unser Alltag wird durchzogen von dem Bewusstsein, dass der erhöhte Herr uns von innen her begleitet. In dieser Spannung, die keine Zerreißprobe, sondern eine Fülle ist, wächst eine stille Zuversicht, wir sind weder allein der Welt ausgeliefert noch nur uns selbst überlassen, sondern gehalten von Christus, der zugleich über uns und in uns ist. Im geübten Geistleben, Selbsterkenntnis, Christusgenuss und Gemeindeleben. Wo der Mensch nur mit sich selbst beschäftigt ist, bleibt vieles im Dunkeln. Wir können uns jahrelang bemühen, geistlich zu sein und dennoch an wesentlichen Punkten blind bleiben, verborgene Motive, ein hartnäckiger Eigenwille, unversöhnte Verletzungen. Paulus erinnert, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Unser Geist ist der Ort, an dem beides zusammenkommt, das wahre Bild von uns und die wahre Offenbarung Gottes. Wenn wir lernen, unseren Geist zu gebrauchen, gibt der Geist Gottes uns eine ehrliche Selbsterkenntnis, die nicht zerstört, sondern ordnet. Aus einem inneren Ich habe Recht wird ein stilles Herr, zeig mir, wie du mich siehst. Weil Paulus seinen Geist gebrauchte, hatte er eine gründliche Erkenntnis der Situation und des Zustands der Gläubigen in Korinth. Diese Selbsterkenntnis bleibt jedoch nicht negativ. Der Geist Gottes führt uns nicht nur an unsere Grenzen, sondern zugleich in den Reichtum Christi hinein. Paulus beschreibt Christus als den, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Im geübten Geist wird diese Aussage erfahrbar. In Situationen, in denen wir uns früher verteidigt hätten, erleben wir Christus als unsere Gerechtigkeit, er trägt unser Recht vor Gott, nicht unsere Argumentation. In inneren Unordnungen wird er uns zur Heiligung, ein stilles, aber kraftvolles Wirken, das uns von innen her ordnet. In Schuld und Versagen erfahren wir ihn als Erlösung, die neu aufrichtet. So verwandelt sich das nüchterne Selbsterkennen in einen wachsenden Genuss Christi, nicht als Idee, sondern als konkrete Hilfe inmitten unserer Geschichte. Wo Christus im Geist genossen wird, bleibt das Gemeindeleben nicht äußerliche Pflicht. Der Geist, der uns mit Christus vereint, verbindet uns zugleich mit seinem Leib. In der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen erfahren wir dieselbe Wirklichkeit von Gnade und Wahrheit, die uns persönlich begegnet ist. Man trägt einander, man ergänzt einander, man hilft sich, blinde Flecken zu sehen, ohne zu verurteilen. Die Gemeinde wird so zu einem Raum, in dem der geübte Geist vieler Menschen zusammenkommt, ein Ort, an dem Christus als Gerechtigkeit und Heiligung nicht nur für Einzelne, sondern mitten in den Beziehungen erfahrbar wird. Das ist mehr als Organisation, es ist ein gemeinsamer Lebensstrom aus Christus her. Mit der Zeit wächst aus diesem Leben im geübten Geist eine stille Freude, wir merken, dass Gott uns nicht in einem starren Bild festhält, sondern uns Schritt für Schritt in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Wir sehen klarer, wo wir stehen, und zugleich klarer, wie reich Christus für uns ist. Und je mehr wir in dieser Weise leben, desto natürlicher wird es, dass unser persönlicher Weg, unser Genuss Christi und unser Platz im Leib Christi ineinandergreifen. Darin liegt eine tiefe Ermutigung, unser geistliches Wachstum hängt nicht daran, dass wir alles im Griff haben, sondern daran, dass wir uns im Alltag immer wieder in die Wirklichkeit des Geistes hineinnehmen lassen, in der Gott uns zeigt, wer wir sind und noch mehr, wer Christus für uns ist. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Ein Alltag im geübten Geist wird nicht spektakulär, aber beständig verändert. Entscheidungen werden ruhiger, weil sie vor Gott gereift sind, Beziehungen werden ehrlicher und zugleich gnädiger, weil wir uns selbst im Licht kennen, das Gemeindeleben wird weniger Bühne und mehr gemeinsamer Lebensraum in Christus. In diesem unscheinbaren, aber tiefgreifenden Weg schenkt der Herr uns, dass Selbsterkenntnis nicht zur Last, sondern zur Tür in einen größeren Christus wird und dass der Genuss Christi uns leise, aber sicher hineinzieht in das wirkliche Leben seiner Gemeinde. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.